Die Deutsche Wohnen ist einer der größten Vermieter in Berlin und ganz Deutschland.
Privaten Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen vor, nur an steigenden Mieten interessiert zu sein.
Die Deutsche Wohnen profitiert vom Wohnungsmangel.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Spekulation bekämpfen, diese Kampagne.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Hallo, herzlich willkommen bei Von Menschen und Mieten. Auf Demos, in Büchern, auf Flyern, in Gesprächen und im Namen unserer Kampagne oft ist die Rede von Begriffen wie Recht auf Wohnen, von Enteignung und Vergesellschaftung. Das sollen keine leere Phrase sein. Um zu verstehen, was eigentlich dahinter steht, wird es in dieser Folge juristisch. In unserer letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie der Berliner Mietmarkt zu dem geworden ist, was er heute ist. Viel wurde privatisiert, Wohnraum wurde zur Ware. Nur den wenigsten gefällt die Situation, wie sie jetzt ist. Das sagt zum Beispiel Ralf Hofrocke dazu. Er ist Historiker und Teil der Vergesellschaftungs-AG der Kampagne.
Ich fand immer schon, dass Wohnraum keine Ware sein sollte und dass diese Wohnungen nie hätten privatisiert werden dürfen. Also ich wohne seit 2000 in Berlin. Ich habe diese Privatisierung gesehen und fand das schon damals schrecklich, wie man das machen kann. Und insofern ist es nur ein ganz natürlicher Vorgang, wenn diese Wohnungen, aber auch andere Wohnungen, die den Konzernen schon immer gehört haben oder schon länger gehört haben, in öffentliches Eigentum zurückkommen. Denn das ist die einzig sinnvolle Form, mit sowas wie Wohnraum Wirtschaft zu betreiben.
Eine Frage ist in der letzten Folge offen geblieben. Wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus?
Was bei uns das, glaube ich, ist, warum das so viel Interesse weckt, ist eben dieser konkrete gesetzliche Weg, dass wir einen konkreten Vorschlag machen, wie man sowas tatsächlich juristisch, aber auch finanziell und praktisch verwaltungsmäßig umsetzen kann.
Bevor wir darüber sprechen, wie dieser Weg aussieht, ist Sophia eine ganz andere juristische Frage nachgegangen.
Ich wollte wissen, was es mit dem Recht auf Wohnen auf sich hat. Und um dafür eine Expertinnenmeinung einzuholen, habe ich gesprochen mit Claudia Engelmann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Menschenrechte. Das Institut ist die unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands und setzt sich dafür ein, dass Deutschland die Menschenrechte einhält und fördert. Ich wollte wissen, gibt es denn überhaupt ein Recht auf Wohnen?
Ja, es gibt ein Menschenrecht auf Wohnen. Das Menschenrecht auf Wohnen ist in internationalen Menschenrechtsverträgen festgeschrieben, die Deutschland auch ratifiziert hat. Also das heißt, Deutschland hat sich verpflichtet, die Rechte und die Pflichten, die in diesen Verträgen festgeschrieben sind, umzusetzen.
Und welche Verträge sind das?
Konkret bezogen auf das Recht auf Wohnen geht es da vor allem um den UN-Sozialpakt. Oder der richtige Name ist Internationales Einkommen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte. Und der ist seit 1976 in Deutschland in Kraft und somit auch verbindlich geltend. Und der enthält unter anderem ein Recht auf Wohnen, aber auch ein Recht auf Gesundheit oder ein Recht auf Bildung.
Ist das Recht auf Wohnen noch an anderen Stellen zu finden?
Also wenn wir beispielsweise ins Grundgesetz schauen, da gibt es keinen expliziten Bezug zum Recht auf Wohnen. Es gibt aber einen Auftrag an den Staat, dass dieser ein menschenwürdiges Existenzminimum sicherstellen muss. Und zu diesem menschenwürdigen Existenzminimum gehört auch das Wohnen.
Und wie lässt sich dieser Auftrag herleiten?
Dieses Existenzminimum sicherzustellen lässt sich herleiten aus Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 20. So hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Also Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 20, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Also diese Kombination aus Menschenwürde und Sozialstaatsprinzip, die verpflichtet den Staat, für alle Menschen ein menschenwürdiges Dasein zu sichern. Und das umfasst eben auch das Wohnen. So hat es das Bundesverfassungsgericht in einer Reihe von Urteilen festgelegt.
Also es gibt ein Menschenrecht auf Wohnen. Und auch aus dem Grundgesetz lässt sich herleiten, dass Wohnen Teil des Existenzminimums ist, das der Staat sicherstellen muss.
Und nicht zuletzt sehen auch die Landesverfassungen teilweise ein Recht, teilweise sogar ein explizites Recht auf Wohnen und angemessenen Wohnraum vor.
Zum Beispiel in Berlin?
Zu dieser Berliner Regelung, zu den Landesverfassungen, also das ist nicht nur in Berlin so, sondern auch in anderen Bundesländern, dass in den Landesverfassungen teilweise ein explizites Recht auf angemessenes Wohnen oder angemessenen Wohnraum verankert ist. Das gibt es beispielsweise auch in Bayern oder in Bremen oder in Sachsen.
In Berlin gibt es Artikel 28 der Landesverfassung.
Artikel 28. 1. Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Das Land fördert die Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen, sowie die Bildung von Wohnungseigentum.
Okay, es hat also jeder Mensch ein Recht auf angemessenen Wohnraum. Aber was bedeutet eigentlich angemessen?
Also was angemessen bedeutet, definiert zum Beispiel der UN-Ausschuss zum Sozialpakt. Also es gibt zu diesem internationalen Menschenrechtsabkommen einen ExpertInnenausschuss, der auch die Normen, die in dem Sozialpakt niedergelegt sind, interpretiert. Und dieser Ausschuss zum UN-Sozialpakt, der hat eine ganze Reihe von Kriterien für Angemessenheit von Wohnraum definiert. Ich will hier nur mal drei nennen. Also Wohnraum ist angemessen, wenn er rechtlichen Schutz vor Zwangsräumungen bietet. Also genau, beispielsweise die Mietschuldenübernahme oder ein Räumungs- und Vollstreckungsschutz. Wohnraum ist angemessen laut des UN-Ausschusses zum Sozialpakt, wenn er bezahlbar ist. Das bedeutet, dass die mit dem Wohnraum verbundenen Kosten mich jetzt nicht allzu doll einschränken dürfen in allen anderen Gütern und Dienstleistungen, die ich mir leisten möchte oder muss. Und Wohnraum ist angemessen, so der Ausschuss zum UN-Sozialpakt, wenn es diskriminierungsfreien Zugang dazu gibt. Also der Zugang zu angemessenem Wohnraum muss für alle Menschen diskriminierungsfrei zugänglich sein und er soll den am stärksten ausgegrenzten Personen vorrangig Zugang geben.
Soweit die Theorie. Und wie sieht das in der Praxis aus? Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass viele Haushalte in Berlin mehr als 30% ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Gilt das noch als bezahlbar?
Sie sprechen ja von der sogenannten Mietbelastungsquote, also der Frage, wie viel von meinem Einkommen muss ich jetzt für die Miete auch tatsächlich ausgeben? Und genau wie Sie das auch geschildert haben, also über 30% werden als problematisch angesehen, weil ich dann eben nicht mehr genug Geld habe zur sonstigen Lebensführung.
Wie steht es denn um das Menschenrecht auf Wohnen, wenn ein so großer Anteil des Einkommens nur für die Miete draufgeht?
Es zeigen ja auch Studien eindrücklich, dass vor allem solche Haushalte mehr als 30% oder 40% ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen, die sowieso schon sehr wenig Geld haben, also die ein unterdurchschnittliches Einkommen haben. Und für das Recht auf Wohnen bedeutet das, bisschen auf einer abstrakten Ebene, dass das menschenrechtliche Kriterium der Bezahlbarkeit nicht erfüllt ist, von dem wir vorhin gesprochen haben. Also wer eben einen Großteil seines Geldes für die Miete ausgibt, dem fehlt es an anderen Dingen. Und das bedeutet dann ganz konkret, die Person kann vielleicht ihre Miete zahlen, aber zum Ende des Monats nicht mehr in den Supermarkt gehen, vielleicht den Schulausflug des Kindes nicht bezahlen oder die durchgelaufenen Winterschuhe nicht ersetzen. Hier mangelt es ja auch nicht an Erfahrungsberichten von Betroffenen oder auch die Wohlfahrtsverbände weisen da ja immer wieder darauf hin.
Hier scheint also etwas nicht ganz im Sinne des Menschenrechts auf Wohnen zu laufen. Hat das denn auf internationaler Ebene Konsequenzen für den deutschen Staat?
Es gibt ja einen ExpertInnenausschuss, der über die Einhaltung des UN-Sozialpakts wacht. Und zuletzt hat dieser Ausschuss 2018 Empfehlungen an Deutschland formuliert und eine ganze Reihe Punkte kritisiert, die sich auf das Recht auf Wohnen beziehen. Deutschland muss mehr bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen, insbesondere für benachteiligte Gruppen, also beispielsweise Menschen mit wenig oder keinem Einkommen oder wohnungslose Menschen. Dieser Ausschuss zum UN-Sozialpakt hat außerdem gesagt, Deutschland muss die Grenzen für die Übernahme der Wohnkosten in der sozialen Grundsicherung erhöhen, um eben den Marktpreisen Rechnung zu tragen. Also was wir jetzt für Regelungen oder für Sätze bei der KDU, also der Kosten der Unterkunft und Heizung haben, trägt eben nicht dem Rechnung, was an Miete bezahlt werden muss auf dem Mietmarkt. Als dritter Punkt hat der Ausschuss zum UN-Sozialpakt auch kritisiert oder Deutschland angemahnt, dafür zu sorgen, dass weniger Menschen wohnungslos werden.
Hier ein kleiner Hinweis. Mit dem Thema Wohnungslosigkeit werden wir uns in einer weiteren Folge vertieft auseinandersetzen.
Und als vierter Punkt hat dieser Ausschuss zum UN-Sozialpakt gewarnt, dass die Spekulation auf dem städtischen Wohnungsmarkt verhindert, dass Menschen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum haben. Und da hat der Ausschuss auch angemahnt, dass der Staat wirksame Maßnahmen ergreifen muss, um das eben zu verhindern. Vor allem dieser letzte Punkt zum bezahlbaren Wohnraum ist ja auch ein sehr dringlicher in Berlin. Und da hat jetzt gerade im Kontext der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Mietendeckel der UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Wohnen auch nochmal eindringlich an Deutschland appelliert, dass eben ein zentraler Aspekt des Rechts auf Wohnen ist, dass der Staat bezahlbaren Wohnraum, genug bezahlbaren Wohnraum für alle zur Verfügung stellt.
Also, das Recht auf Wohnen ist an vielen verschiedenen Stellen unserer Rechtsordnung festgeschrieben. In der Praxis ist dieses Recht aber nicht für alle Menschen gewährleistet. Ein Grund dafür ist unter anderem die Spekulation mit Wohnraum. Und an diesem Punkt setzt die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen an. Richtig, Ralf?
Ja, Wohnraum als Ware ist tatsächlich ein zentrales Problem, an dem sich die Kampagne für Vergesellschaftung abarbeitet.
Und wie genau die Kampagne an diesem Problem ansetzt, darüber habe ich mit Ralf Hofroger gesprochen. Und dabei steigen wir direkt wieder eins ins Grundgesetz.
Für eine breitere Reform, wie wir die anstreben, ist dieser Artikel 15 im Grundgesetz das eigentlich Interessante, weil er genau das macht, was politisch notwendig ist oder das ermöglicht, was politisch notwendig ist, nämlich eine Übertragung von privatem Eigentum in gesellschaftliches Eigentum in größerem Maßstab.
Damit sind wir dann endlich beim Artikel 15 gelandet, dem Kern unserer Kampagne. Lass uns den mal genauer anschauen.
Artikel 15. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend.
Wenn es demokratische Mehrheiten dafür gibt, eben nicht nur privatisiert werden, wie wir das ewig erlebt haben, dass öffentliches Eigentum verkauft wird, sondern es kann auch der umgekehrte Prozess stattfinden, dass eben privates Eigentum in Gemeinwirtschaft überführt wird. Das sagt Artikel 15.
Aber Moment mal, hier ist jetzt die Rede von Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmitteln. Wie passen denn Wohnungen in Berlin da rein?
Immobilien werden bei den Juristen meistens unter Grund und Boden subsumiert. Man kann es trennen, zum Beispiel bei Eigentumswohnungen, die ja auch in Häusern sein können, wo in einem einzelnen Haus verschiedenen Leuten verschiedene Wohnungen gehören. Das ist so eine Wohneigentümergemeinschaft, WEG. Aber der juristische Großbegriff für Immobilien ist immer noch eben Grund und Boden. Darunter subsumieren wir die Wohnungen und die bisherigen Rechtsgutachten, die in der Anfangsphase von Deutsche Wohnen enteignen so erstellt wurden. Da gab es eine kleine Gutachterschlacht. Geht das überhaupt? Ist das überhaupt erlaubt? Und am Ende herrschte keine Zweifel, dass man Artikel 15 auch auf Wohnraum und Grundstücke anwenden kann.
Damit hätten wir das also geklärt. Unsere Kampagne heißt Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Viele innerhalb unserer Bewegung reden aber von Vergesellschaftung. Gibt's zwischen diese zwei Begriffen einen deutlichen Unterschied?
Also wer ein strenger Jurist ist, der unterscheidet zwischen Enteignung und Vergesellschaftung. Enteignung ist, was im 14er steht und Vergesellschaftung ist das Große, was im 15er steht.
Also rein formell beziehen Enteignungen sich auf Artikel 14 des Grundgesetzes.
Artikel 14 Absatz 1 Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch diese Gesetze bestimmt. Absatz 2. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Absatz 3. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.
Man muss die zwei Artikel zusammen sehen. Also es gibt einen Artikel 14, der schützt erstmal das Eigentum. Und dann gibt es einen Artikel 15, der erlaubt Vergesellschaftung. Witzigerweise erlaubt auch schon der Artikel 14 Enteignung, aber eben Einzelenteignung. Und Artikel 15 ist halt für Großenteignung, auch Sozialisierung genannt, also wo es um eine Bodenreform geht oder ganze Industriezweige wie der Bergbau. So war das historisch gedacht, können damit sozialisiert und in öffentliches Eigentum überführt werden.
Es wird also zwischen Einzelenteignung und größere Reformen unterschieden.
Die Einzelenteignung, da wird oft das Beispiel Autobahnbau genannt, da darf halt zum Wohle der Allgemeinheit was enteignet werden, hier zum Beispiel ein Grundstück. Und dann muss der Staat dem Eigentümer beweisen, zum Wohle der Allgemeinheit ist es notwendig, dass du jetzt dieses Grundstück rausrückst und es muss eine Entschädigung gezahlt werden. Das legt das Grundgesetz auch fest. Entschädigungslos enteignen ist illegal, wobei die Höhe der Entschädigung halt sehr offen gelassen ist. Und diese Einzelenteignungen finden sehr oft statt. Die liegen in Länderhoheit. Jedes Bundesland, auch Berlin, hat eine Enteignungsbehörde, die sich um diese Enteignung kümmert.
Enteignungen nach Artikel 14 gibt es also immer wieder. Und wie ist das eigentlich mit Vergesellschaftung nach Artikel 15?
Artikel 15 ist noch nie, also ich betone nie, zu gar keinem Zeitpunkt überhaupt noch nie angewandt worden. Es gibt keine Präzedenzfälle und keine Vorgänger.
Wir können hier also tatsächlich Geschichte schreiben. Und apropos Geschichte, wie kam denn eigentlich Artikel 15 ins Grundgesetz?
Also der Artikel 15 stammt aus der Weimarer Verfassung. Man hat ihn da abgeschrieben, aber man hat ihn nicht nur einfach abgeschrieben 1949, weil er 1919 schon so schön aussah, sondern weil es auch in der Entstehungszeit des Grundgesetzes ganz starke kapitalismuskritische Bewegungen gab. Er ist eben nicht angewandt worden, weil dieser breite Konsens, der sich ein anderes Wirtschaften vorstellen konnte, schon Anfang der 50er mit dem sogenannten Wirtschaftswunder sich geschlossen hat, weil man dann dachte, ja, die Marktwirtschaft rettet's ja und macht's ja. Und erst heute gibt es eine große gesellschaftliche Bewegung, die in einem zentralen Bereich, nämlich beim Mieten und Wohnen, sagt, nein, die Marktwirtschaft macht's nicht. Und deswegen wird der Gemeinwohlgedanke wieder stärker. Und wir versuchen halt mit einem Volksbegehren ihn umzusetzen.
Wir holen hier also alles raus, was unsere Grundgesetz und unsere soziale Demokratie zu bieten haben. Aber Ralf, jetzt interessiert es mich noch mehr im Detail. Was sieht dieser Artikel 15 konkret vor?
Artikel 15 hat zwei Beschränkungen, was da drin steht. Also man kann vergesellschaften, aber, und diese zwei Abers sind A, es muss Entschädigung gezahlt werden, B, es muss ein Gesetz geben. Und das Gesetz könnte der Bundestag auf Bundesebene machen und das Gesetz können die Länder machen auf Landesebene. Und wir machen halt, oder wir streben an, ein Gesetz auf Landesebene Berlin. Das heißt, es werden nur Wohnungsbestände und Grundstücke in Berlin vergesellschaftet, wenn wir denn Erfolg hätten, aber nicht die Unternehmen selbst. Während im Artikel im Grundgesetz relativ klar steht, Entschädigung muss eine Abwägung sein zwischen den Interessen der Beteiligten, also der Konzerne und der Allgemeinheit. Das heißt, eine Abwägung ist eine politische Abwägung, man hat einen weiten Spielraum.
Wohnungen in Berlin können also im Rahmen von Artikel 15 von Privateigentum in Gemeineigentum überführt werden. Artikel 15 schreibt auch vor, dass das zum Zweck der Vergesellschaftung geschieht. Was passiert also, wenn der Volksentscheid am 26. September erfolgreich ist? Wie könnte die Vergesellschaftung aussehen? Hat sich die Vergesellschaftungs-AG da schon was ausgedacht?
Wir sind ja für das Programmatische zuständig und wir haben so zwei Dokumente erarbeitet in den letzten Jahren. Ist es ja mittlerweile schon, die Kampagne läuft ja seit 2018 öffentlich. Einmal die Vergesellschaftungsbroschüre, die heißt Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft, Lösungen für die Berliner Wohnungskrise, kann man sich auf unserer Homepage runterladen. Da steht zum Beispiel drin, was wir machen wollen, wenn wir gewinnen. Wie werden diese Wohnungen verwaltet? Wie stellen wir sicher, dass es eine größtmögliche demokratische Beteiligung der Mieterinnen gibt? Wie stellen wir sicher, dass auch die, die nicht da wohnen, weil wir vergesellschaften ja nicht ganz Berlin, sondern Schätzungen gehen von 200.000 Wohnungen aus, dass die mitbestimmen können. Denn bei echtem Gemeingut müssen halt alle mitbestimmen können. Und dafür wollen wir zum Beispiel allgemeine Wahlen für Mietervertreter und halt Vertreter der Stadtgesellschaft im Verwaltungsrat.
Also einerseits eine ausführliche Broschüre, aber tatsächlich bietet unsere Bewegung einen eigenen Gesetzentwurf.
Der geht insofern wieder ein Stück zurück, weil wir in dem Entwurf getrennt haben, ein Vergesellschaftungsgesetz, das erklärt, wem nimmt man die Wohnung weg und mit welchen Kriterien und wie funktioniert der Übergang. Und dann soll es später noch ein Gesetz geben für eine Anstalt öffentlichen Rechts, wo beschrieben wird, wie sieht denn Gemeineigentum aus. Wir haben uns halt diese Anstalt öffentlichen Rechts da ausgesucht, aus Erfahrung des ersten Mietenvolksentscheids schon. Und wie soll die funktionieren?
Der Forderung nach der Verwaltung durch eine AÖR ist ein großer Teil von dem, was unsere Initiative so besonders macht.
Da sind wir wieder bei der Anstalt öffentlichen Rechts, die unsere Kampagne anstrebt. Und aus Misstrauen gegenüber einer rein staatlichen Wohnungsverwaltung, wie sie ja in der DDR teilweise gewesen ist, teilweise auch nicht. In der DDR gab es auch Genossenschaften, die sehr ähnlich funktionieren wie bei uns. Aber eine rein Top-Down-Wirtschaft, Zentralverwaltungswirtschaft wollen wir nicht, sondern wir wollen eben eine Wirtschaftsdemokratie. Denn nur Wirtschaftsdemokratie sichert, dass Gemeinwirtschaft auch hält, was das Etikett verspricht, dass wirklich die Allgemeinheit entscheidet, was da wirtschaftlich passiert und nicht irgendeine Bürokratie und eine ungewählte Behörde.
Und wie würde so eine Gemeinwirtschaft verwaltet von einem AÖR aussehen?
Wir haben so ein Rechenbeispiel, einen Verwaltungsrat von 15 Leuten, der eben kein Aufsichtsrat von Kapitaleignern ist, sondern gesellschaftliche Gruppen repräsentiert. Das wäre einerseits die Mieterinnen und Mieter der Wohnungen, dann direkt gewählte Vertreter der Stadtgesellschaft, dann die Beschäftigten der Anstalt, also die Leute, die da arbeiten, sollen auch was mitreden. Die Hausmeister sollen auch ihre Stimme haben im Ganzen. Und dann in der Minderheit Vertreter des Senats.
Und was würde sich dabei für MieterInnen ändern, außer die Mitbestimmung?
Wohnraum wird zwar immer noch bezahlt, solange wir eine Geldwirtschaft haben, aber die Preise, die da aufgerufen werden, müssen halt politisch reguliert werden. Und die Preise, die da gezahlt werden, sollen im Rahmen einer, so nicht im Rahmen einer totalen entgrenzten Marktwirtschaft gefunden werden, sondern im Rahmen einer Gemeinwirtschaft. Das heißt, die Kosten, die diese Wohnungen produzieren, zusätzlich Kosten, die aus Aufgaben für die nächsten Generationen auf uns zukommen, das sind dann zum Beispiel die Instandhaltung, die müssen eingepreist werden. Aber was nicht eingepreist werden muss, ist der Profit der Aktionäre von Vonovia und Deutsche Wohnen und Co. Denn das sind eben das ist die entfesselte Warenform und die wollen wir nicht mehr.
Jetzt sind wir in dieser Folge ganz schön juristisch geworden, aber andererseits ist auch klar geworden, wie sehr sich die Gesetzestexte mit der zentralen Frage unserer Kampagne überschneiden, nämlich wem gehört die Stadt? Wir finden natürlich den Menschen, die darin wohnen.
Ja, und außerdem zeigen uns die Gesetze ganz klar. Die MieterInnen sind nicht nur BittstellerInnen, sondern alle Menschen haben ein Recht auf Wohnen. Im Gespräch mit Claudia Engelmann ist mir auch noch einmal bewusst geworden, warum das so grundlegend ist.
Also wenn mein Recht auf angemessenes Wohnen nicht gewährleistet ist, sind eben auch andere Menschenrechte beschränkt. Das Recht auf Nahrung, auf Bildung, auf Teilhabe, auf Gesundheit. Und der Kern der Menschenrechte ist ja, diese Rechte stehen allen Menschen zu.
Und das Wichtige ist ja, der Staat muss dafür sorgen, dass meine Menschenrechte gewährt werden. Also auch für bezahlbare Mieten.
Ja, und kurz nachdem wir unser Interview mit Ralf aufgezeichnet hatten, wurde den Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Ich wollte von Ralf nochmal wissen, was das für die Kampagne und ihre Forderungen bedeutet.
Naja, es haben am selben Tag hier noch 20.000 Leute sich auf dem Hermannplatz versammelt und sind mit Kochtopfgeklapper und FFP2-Maske durch Kreuzberg marschiert. Ich war auch dabei, ich hätte nie damit gerechnet, dass so viele Leute kommen, aber die Leute sind anscheinend echt wütend. Man hat ihnen mit dem Mietendeckel versprochen, dass es eine Lösung gibt kurzfristig, dass die Mieten gedeckelt werden und dann wird gebaut und dann ist alles gut. Und offensichtlich funktioniert diese Lösung nicht. Und jetzt muss halt enteignet werden. Das war auf der Demonstration relativ klar. Der rot-rot-grüne Senat hat keinen Plan B, aber die Bevölkerung hat den Plan B und unterschreibt dafür schon 10.000-fach Enteignung der großen Immobilienkonzerne.
Der Mietendeckel wurde vom Verfassungsgericht für nichtig erklärt, weil Berlin dafür nicht die richtigen Kompetenzen hat.
Würde das auch für ein zukünftiges Vergesellschaftungsgesetz gelten?
Vergesellschaftung und Mietendeckel, kann man nochmal sagen, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Also unser Vergesellschaftungsgesetz stützt sich nicht auf die Föderalismusreform, stützt sich nicht auf den Titel Wohnungswesen in der Zuständigkeit der Länder, sondern unser Vergesellschaftungsgesetz, wo wir gerade dran am Arbeiten sind, und auch der Volksentscheid selbst stützt sich auf Artikel 15 Grundgesetz. Und da steht drin, es kann vergesellschaftet werden, Grund und Boden, also ganz genau, was wir machen wollen. Und da steht auch drin, es muss Entschädigung gezahlt werden und es braucht ein Gesetz. Und alle Gutachten, die da im Jahr 2019 zu erschienen sind, sagen glasklar, es kann ein Landesgesetz oder ein Bundesgesetz sein. Da es kein Bundesgesetz gibt, haben die Länder ganz eindeutig die Gesetzgebungskompetenz.
Auch wichtig ist zu betonen, dass mit dem Volksentscheid noch nicht mal ein Gesetz zur Abstimmung steht.
Also die Initiative Deutsche Wohnen, Co. enteignen schreibt gerade an einem Vergesellschaftungsgesetz. Was aber jetzt zur Abstimmung steht und wofür die Leute unterschreiben können, ist erstmal nur ein Beschluss. Ein Beschluss, wo Eckpunkte für ein Gesetz drinsteht. Wir wollen Vergesellschaftung, das soll betreffen Wohnungsunternehmen in Berlin, und zwar die mehr als 3000 Wohnungen haben. Genossenschaften und Landeseigene werden nicht enteignet. Das steht da drin. Und das ist ein politisch bindender Beschluss, für den wir eine politische Mehrheit sammeln und organisieren wollen. Aber das ist erstmal kein juristisch bindender Beschluss, sondern es muss noch das Abgeordnetenhaus von Berlin, das Parlament, ein Vergesellschaftungsgesetz machen. Um die Debatte voranzutreiben, werden wir im nächsten Monat, im Mai, einen Vergesellschaftungsgesetzesentwurf präsentieren. Und ich hoffe dann auch auf viel kritische Stimmen, viel Ideen und eine Fachdebatte dazu, wie man dieses Gesetz juristisch wasserdicht machen kann. Aber ehrlich gesagt, die Juristinnen sind alle, mit denen wir gesprochen haben, sind sich einig. Beim Vergesellschaftungsgesetz lauern deutlich weniger Fallstricke als beim Mietendeckel, gerade weil Artikel 15 noch nie verwendet wurde. Das heißt, es gibt keine Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern. Es gibt keine nicht 70 Jahre vorherige Rechtsprechung, in die man sich einarbeiten muss, sondern gerade weil es juristisches Neuland ist, hat das Abgeordnetenhaus von Berlin einen sehr weiten Spielraum bei der Gestaltung von Vergesellschaftung. Und den sollte es nutzen, denn es bleibt ja nicht mehr viel über. Das war die einzig große Reform von Rot-Rot-Grün auf dem Wohnungsmarkt, der Mietendeckel. Jetzt, wo der geplatzt ist, gibt es als Plan B eigentlich nur noch die Vergesellschaftung für Berlin und für den Bund halt den Bundesmietendeckel.
Liebe Leute, das war Folge 5 von Menschen und Mieten. In der kommenden Folge werden wir weiter reden über Berlins Wohnungsproblematik, zum Beispiel mit Lorena Jonas darüber, wieso die Mieten in unserem Stadt so rapide steigen.
Dann kannst du so simple Sachen machen wie die Leitungen, Wasserleitungen hinter die Wand verlegen. Das habe ich zum Beispiel nicht. Das ist so ein Negativmerkmal. Wenn die dahinter verlegt sind, ist das ein Positivmerkmal. Oder eine schöne Einbauküche ist ein Positivmerkmal. Sowas wie mehrheitlich Duck in allen Räumen. Das kannst du auch künstlich machen. Und schon hast du verschiedene Positivmerkmale, die dann laut Mietspiegel eine teure Quadratmeterpreis rechtfertigen.
Und wenn ihr, liebe HörerInnen, nach unserem juristischen Abenteuer auch Bock habt mitzumachen, dann seid gerne dabei. Wir brauchen eure Unterstützung und jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden. Zum Beispiel beim Unterschriftensammeln oder in einer der vielen tollen Arbeitsgruppen. Spenden kann natürlich auch. Eine Bewegung wie Deutsche Wohnen, Co. enteignen hat keine Finanzlobby, aber wird von BürgerInnen wie dir und mir getragen. Also macht doch gerne eine Spende über PayPal oder per Überweisung. Informationen dazu findet ihr auf dwenteignen.de und natürlich haben wir das alles auch verlinkt in den Shownotes unseres Podcasts. Von Menschen und Mieten wird produziert von mir, Wouter Bernhard, diesmal in Zusammenarbeit mit Sophia Helfrich und natürlich immer mit toller Unterstützung von Andrea Sperling, Christian Hess, Julian Formeller, Peter Brook und Sonja Gerd. Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Claudia Engelmann und Ralf Hofroger. Musik ist von Max Hilders, Denis Wouters und Ben van Gelder. Mehr Info zur Kampagne in den Shownotes. Auf Wiederhören. Tschüss.
Artikel 15 ist noch nie, also ich betone nie, zu gar keinem Zeitpunkt überhaupt noch nie angewandt worden. Es gibt keine Präzedenzfälle und keine Vorgänger.